Wir leben in einer Gesellschaft des längeren Lebens. Was bedeutet das für die zahnärztliche Versorgung in Deutschland? Wie kann sich die einzelne Zahnarztpraxis auf dieses neue Patientenklientel einstellen? Worauf kommt es bei der zahnärztlichen Behandlung von demenziell erkrankten Menschen an? Ist die Betreuung von Menschen mit pflegerischem Unterstützungsbedarf in der Zahnarztpraxis betriebswirtschaftlich überhaupt zu stemmen? Wie kann die Pflege motiviert werden, bei der Förderung der Mundgesundheit mitzuwirken? Diese und viele weitere Fragen wollen wir heute klären und sprechen mit einem ausgewiesenen Experten im Bereich der Alterszahnmedizin. Dr. Elmar Ludwig ist Referent für Alterszahnheilkunde der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg und niedergelassener Zahnarzt in Ulm. Wir leben in einer Gesellschaft des längeren Lebens. Was bedeutet das für die zahnärztliche Versorgung in Deutschland?
Ja, zunächst einmal bedeutet das für die zahnärztliche Versorgung, dass unsere Patienten im Schnitt einfach älter werden. Und im Alter nehmen die Krankheiten zu, die Menschen nehmen mehr Medikamente, sie sind eher beeinträchtigt, sowohl in ihrer Mobilität oder aber auch in ihren geistigen oder kognitiven Fähigkeiten. Wenn wir mal schauen, in Deutschland haben wir etwa 4 Millionen pflegebedürftige Menschen im Moment. Die Hälfte etwa haben die Pflegegrade 1 und 2, die andere Hälfte die etwas stärkeren Beeinträchtigungen mit den zugeordneten Pflegegraden 3, 4 und 5. Wir sollten uns dann fragen, wie gut sind wir auf demenzielle Erkrankungen eingestellt? Wie gut können wir mit diesen Menschen umgehen? Haben wir das Thema Schluckstörungen im Blick? Das Thema der Betreuung? Was gibt es da, was man beachten muss? Wie sieht es mit dem Ausfüllen eines Transportscheines aus? Es gibt aber noch einen ganz anderen Aspekt. Wir haben jetzt 30 Jahre zahnärztliche Prävention hinter uns und das haben wir auch erfolgreich geschafft. Die Menschen werden also nicht nur immer älter, sondern sie haben dabei auch immer mehr eigene Zähne. Und wir hören jetzt immer häufiger auch durchaus den Anspruch, dass dann ein Angehöriger sagt, Mensch, meinem Vater, dem waren seine Zähne immer wichtig, da muss man sich drum kümmern.
Wie kann sich die einzelne Zahnarztpraxis auf die neue Patientenklientel einstellen?
Ja, wichtig ist zunächst einmal einfach, dass man ein Konzept hat. Ein Konzept zur Barrierefreiheit. Man nennt es zum Teil auch den gerostomatologischen Wohlfühlfaktor. Klingt zwar umständlich, aber umschreibt eigentlich das Thema ganz gut. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass es nicht nur in der Praxis um einen schwellenlosen Zugang geht, wie rollstuhlgerechte Toilette, Lesebrille an der Rezeption, stabile Stühle mit Armlehnen im Wartezimmer oder auch Lagerungskissen. Nein, dazu gehört dann durchaus auch, dass man sich ein Konzept überlegt für die aufsuchende Betreuung. Also Stichwort Hausbesuch. Grundsätzlich finde ich immer ganz wichtig den Satz, Barrierefreiheit beginnt im Kopf. Also da gehört dann schon auch dazu, bei demenziell erkrankten Menschen, wie gehe ich auf die zu, wie gehe ich mit denen um? Da ist die Validation ein ganz wichtiges Thema. Oder vielleicht einfach das Stichwort, das gute Gesicht, also immer ein Lächeln auf den Lippen. Bin ich fit bei Erkrankungen? Bin ich fit bei Medikamenten, bei den rechtlichen Aspekten? Wichtig ist aber für mich auch, dass wir bei allen unseren konzeptionellen Überlegungen immer auch die Risiken im Blick haben. Deshalb finde ich immer ein Konzept, und zwar ein Konzept mit Augenmaß.
Seit 20 Jahren werden die Zusammenhänge zwischen Erkrankungen im Mund und Allgemeinerkrankungen immer deutlicher. Wie setzen Sie diese Erkenntnisse in Ihrer täglichen Praxis um?
Ja, also vor allem versuche ich mehr und mehr das Thema der Prävention in meiner Praxis zu betonen und noch stärker zu leben. Wir haben jetzt gerade im Zusammenhang bei Menschen mit Pflegebedarf in den letzten Jahren diese wichtigen präventionsorientierten Positionen Mundgesundheitsstatusplan Aufklärung bei gesetzlich Versicherten bekommen. Aktuell haben wir jetzt bei der systematischen PHR-Behandlung auch eine verkürzte Versorgungsstrecke für pflegebedürftige Menschen. Das sind jetzt alles ganz wichtige Schritte in meinen Augen. Wichtig ist außerdem, dass wir auch den Schulterschluss zwischen den Zahnärzten und den Ärzten suchen. Da gehört dann zum Beispiel gerade wieder in der PHR-Behandlung dieses Thema Blutzuckerwert HbA1c. Am besten noch vor und auch nach der Behandlung, dass wir das im Screening dann auch besser im Verlauf sehen, wie entwickelt sich hier der Patient. Wir sollten uns auch überlegen und wissen, dass wenn wir Prothesen nachts rausnehmen, dass wir das Risiko für eine Lungenentzündung halbieren können. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, dass wir unbedingt die Prothesen nachts alle rausnehmen. Wo es immer geht, sollte das getan werden. Aber wenn es nicht geht, dann sollten wir uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass wir wenigstens am Abend intensiv die Prothesen und herausnehmbaren Zahnersatz gründlich putzen. Wichtig ist für mich dann auch, dass wir in unserer Beratungspraxis, also in der Praxis, wenn wir beratend tätig sind, den Menschen klar machen, Mensch, wenn ihr gut kauen könnt, dann vermindert ihr das Risiko, ihr könnt zumindest verzögern, dass ihr gebrechlich werdet, ihr könnt den kognitiven Abbau verzögern oder vielleicht sogar verhindern. Und schlussendlich ist es auch noch so, dass wir heute wissen, dass wer gut kauen kann, am besten auf eigenen Zähnen, der kann auch mit Stress besser umgehen.
Was hat es mit den anfangs erwähnten Schluckstörungen auf sich?
Ja, da stelle ich immer wieder fest, was die Schluckstörungen angeht, dass wir Zahnärztinnen und Zahnärzte Zahnärzte gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass sich allein schon im Alter der Schluckreflex verändert. Der Schluckreflex wird im Alter immer später ausgelöst. Das heißt, der Speisebolus muss immer näher an den Kehlkopf heranrücken, bis der Schluckreflex dann wirklich durchgeführt wird. Das allein erhöht schon die Gefahr, sich zu verschlucken. Und wenn wir in stationäre Pflegeeinrichtungen schauen, dann müssen wir einfach wissen, dass 50% der Menschen dort aspirationsgefährdet sind und eine Schluckstörung haben. Bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz sind es sogar fast 3/4. Bei neurologischen Erkrankungen, ob Schlaganfall, Parkinson oder Demenz, sind es auch mindestens die Hälfte der Patienten, die hier Schluckstörungen haben. Ganz kritisch ist der Schlaganfall, so in der Phase direkt nach dem Schlaganfall. Das erste halbe Jahr ist eine besonders kritische Phase. Was wir auch unbedingt im Blick haben sollten, wenn Menschen keinen Hustenreflex haben, und danach können wir auch immer schnell fragen, zum Beispiel in der Pflege, dann sind diese Menschen auch in ganz besonderer Weise gefährdet für eine Schluckstörung. Was ist vielleicht für uns in der Behandlung zu beachten? Da gehört zum einen dazu die aufrechte Kopfkörperhaltung, da gehört dazu, dass der Kopf gerade ist, dass er mit dem Kinn etwas zur Brust geneigt wird. Das ist eine optimale Schluckposition. Und wenn wir behandeln, dann sollten wir den Menschen auch immer wieder die Chance geben, nachzuschlucken, auch gerne zweimal nachzuschlucken. Das könnte gut helfen, Schluckstörungen zu begegnen und ein Verschlucken zu vermeiden.
Worauf kommt es bei der zahnärztlichen Behandlung von demenziell erkrankten Menschen an?
Ja, wichtig ist hier das Wort Beziehungsgestaltung. Da komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Zunächst einmal sollten wir die Ressourcen im Blick haben dieser Menschen. Wir sollten ihre Vorlieben kennen, ihre Abneigungen. Und wenn es dann um den Zugang und den Umgang geht, die Beziehungsgestaltung rückt jetzt nochmal ins Licht, dann haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Wir können auf verbaler Ebene gucken, dass wir die Menschen mit langsam gesprochener Sprache, tiefer Sprache, auch mit kurzen Sätzen, immer wieder mal den Namen wiederholen, damit die Ansprache auch klar ist. Verbal also haben wir gute Möglichkeiten, hier auf die Menschen zuzugehen und mit ihnen umzugehen. Nonverbal, das ist die sanfte Berührung, die Begegnung auf Augenhöhe. Klar, in Corona-Zeiten schwierig ohne Mundschutz, aber man kann trotzdem auf jeden Fall lächeln. Das ist schon mal auch ein wichtiger Punkt. Dann gibt es auch insgesamt bei Menschen mit Demenz die Idee der Validation. Was ist damit gemeint? Unter Validation versteht man, dass man den Menschen mit seinen Gefühlen, die ihn gerade beschäftigen, wertschätzt, dass man das nicht groß hinterfragt, sondern dass man ihn da abholt, wo er gerade mit seinen Gefühlen ist. Ein gutes Gesicht, immer ein Lächeln auf den Lippen, das ist da schon die halbe Miete.
Die Vielzahl an Erkrankungen führt unweigerlich dazu, dass Menschen mit zunehmendem Alter immer mehr Medikamente nehmen. Stichwort Multimorbidität und Polypharmazie. Welche Tipps können Sie hier geben?
Ja, seit Oktober 2016 gibt es den bundeseinheitlichen Medikationsplan und den sollten wir auch unbedingt abfragen, ja, ob es diesen Plan gibt. Allerdings sollte uns auch bewusst sein, dass häufig Menschen noch mehr Medikamente nehmen, die auf diesem Plan nicht draufstehen. Medikamente mal zwischendurch, eine Kopfwehtablette, Medikamente, die sich die Menschen selber over the counter in der Apotheke besorgen oder einfach auch der Tee mit gewissen Wirkstoffen. Also ruhig einfach nochmal etwas umfangreicher abfragen, ob sie denn sonst noch irgendwas regelmäßig zu sich nehmen, was sie wissen sollten. Wichtig ist in der Alterszahnmedizin auch, dass uns klar ist, wir sollten Ibuprofen, das ist ein sehr bewährtes Schmerzmittel bei uns in der Zahnmedizin, dass wir das aber bei diesen Menschen möglichst nicht einsetzen sollten, weil gerade wenn diese Menschen viele Medikamente nehmen und die Niere schon belastet ist und dann vielleicht auch nicht mehr so richtig funktioniert, dann kann es eben sein, dass wir mit Ibuprofen die Menschen sogar dialysepflichtig machen. Also Ibuprofen bitte vorsichtig. Und bei der Blutgerinnung, diese neuen direkten oralen Antikoagulantien, da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es, wenn es irgendwie möglich ist, sollte man darauf achten, dass man vielleicht auch 1-2 Tage nach dem chirurgischen Eingriff diese Medikamente noch absetzte, weil sonst gibt es am 2. oder am 3. Tag postoperativ eine Blutung. Wir sollten auch vor Augen haben, dass, wenn wir auf die Blutgerinnung schauen, es Antidepressiva gibt, vor allem die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme. Hämmer möchte ich hier nennen. Diese Antidepressiva können eine blutgerinnende Wirkung steigern. Also es kommt nicht nur auf Aspirin oder auf Pradaxa oder alle diese anderen direkten oralen Antikoagulantien an, sondern auch andere Medikamente können einen steigernden Effekt auf die Blutgerinnung haben. Wenn wir dann aber Menschen mit Blutgerinnungsstörungen haben oder mit Medikamenten, die auf die Blutgerinnung wirken, dann sollten wir vor allem bei der Chirurgie darauf achten, dass wir gut chirurgisch arbeiten, vielleicht mit einem Hämostyptikum, mit einer dichten Naht und gegebenenfalls auch mit einer Verbandplatte. Und bei der antiresorptiven Therapie, Stichwort Bisphosphonate oder monoklonale Antikörper, die sollten wir auch weiterhin und gut im Blick haben. Hier gehe ich immer so vor, dass ich vor allem das Recall insgesamt enger einstelle, häufiger professionelle Zahnreinigungen, auch strikter im PA-Konzept bin, damit wir erst gar keine Komplikationen riskieren.
Lassen Sie uns über rechtliche Aspekte sprechen. Was hat es mit der Einwilligungs- und Geschäftsfähigkeit bei Menschen mit Unterstützungsbedarf auf sich?
Das sind sogenannte Rechts- oder Aufgabenkreise. Bei der Einwilligungsfähigkeit geht es um die Gesundheitssorge, also den Eingriff in die körperliche Integrität, wenn man so will. Und bei der Geschäftsfähigkeit geht es um die Vermögenssorge. Pflegebedürftige Menschen haben oft rechtliche Vertreter. Das kann also der Betreuer sein, das kann ein Mensch sein, der eine General- und Vorsorgevollmacht hat. Und während es bei der Geschäftsfähigkeit eigentlich ganz klar ist, wenn wir vorher den Betreuer oder den Bevollmächtigten nicht gefragt haben, kriegen wir im Notfall kein Geld für irgendwelche zusätzlich vereinbarten Leistungen. Aber bei der Einwilligungsfähigkeit ist es etwas differenzierter, weil hier spielt auch noch die Orientierungsfähigkeit der Menschen eine Rolle. Also ob sie räumlich, zeitlich, persönlich und oder situativ orientiert sind, ob sie wissen, was gerade passiert, ob sie wissen, wer sie sind, wo sie sind. Hier ist es erstmal wichtig, wir sollten uns immer angewöhnen, in jedem Fall die betroffene Person aufzuklären und auch den mutmaßlichen Willen für uns selber zu erschließen. Das kann auch manchmal notwendig sein, dass wir das gar nicht beim ersten Mal gleich erfassen, sondern dass wir zu den Menschen häufiger gehen müssen, dass wir 2-3 Hausbesuche machen müssen oder in der Pflegeeinrichtung vorbeikommen müssen. Das nennen wir dann eine zirkuläre Visite, um uns ein besseres Bild noch machen zu können. Und dann sollten wir in den Austausch gehen mit dem Betreuer oder dem Bevollmächtigten. Und sollte es hier dann zu einem Widerspruch oder zu einem Konflikt kommen, dann kann man auch im Einzelfall sogar bis hin zum Amtsgericht gehen. Das erlebe ich aber in der Praxis ausgesprochen selten. Aber wichtig ist, dass wir das eben unterscheiden können. Die Einwilligungsfähigkeit, hier spielt die Orientierung eine Rolle, der mutmaßliche Wille und die Geschäftsfähigkeit ist ziemlich klar.
Sie werden in Ihren Fortbildungen immer wieder mit der Befürchtung konfrontiert, dass die Betreuung von Menschen mit pflegerischem Unterstützungsbedarf in der Zahnarztpraxis betriebswirtschaftlich nicht zu machen ist. Was sagen Sie dazu?
Ja, eins erstmal vorneweg. Ich denke, wir haben als Zahnärzte eine soziale Funktion, wir haben eine soziale Aufgabe, wir haben auch eine Verantwortung. Bei Immobilität oder bei Demenz bedeutet das, dass wir versuchen sollten, auf diese Menschen zuzugehen. Wenn wir da die Augen verschließen, dann wird es auf lange Sicht gesehen eher nur schlimmer und die Lösung für die Probleme wird nicht einfacher. Wie gesagt, wir werden ja auch zunehmend mit der Forderung konfrontiert, dass die Zähne der Menschen, um die es geht, dass die ihnen immer wichtig waren und dass man sich darum kümmern sollte. Wenn wir jetzt aber schon mal schauen, wie es mit der betriebswirtschaftlichen Seite aussieht, dann stimmt einfach, wenn wir sehen und gucken, wie die zahnärztliche Behandlung im Moment bewertet wird. Da betreiben wir viel Aufwand, den wir betriebswirtschaftlich so im Moment nur selten rentabel erbringen können. Wir haben in der Anamnese, also im Gespräch, mehr Aufwand. Wir müssen das Unterstützungsumfeld mit einbeziehen, die Hausärzte mit einbeziehen. Wir haben im Transfer, in der Lagerung, bei Behandlungspausen oder häufigere Termine. Das ist alles mehr Aufwand. Und wenn wir schauen, es kann auch mal notwendig sein, dass wir Narkosen durchführen müssen. Das ist per se schon viel, viel aufwendiger, mit mehr Risiken verbunden. Die sektorenübergreifende Behandlung, Praxis, Krankenhaus ist noch nicht wirklich gut beschrieben. Wir wünschen uns auch für Behinderteneinrichtungen Kooperationsverträge, weil das einfach ein sinnvolles Instrument ist. Und was vor allem aber fehlt übrigens, ist, dass die Mundhygiene in der Pflege besser oder bedarfsgerecht auch anerkannt und honoriert wird. Da möchte ich für die Pfleger gerne noch eine Lanze brechen. Mein Ansatz unterm Strich ist aber Konzept mit Augenmaß. Wenn wir das betriebswirtschaftlich umsetzen wollen, Konzept mit Augenmaß, Aufwand zunächst vielleicht eher gering halten, mit zunehmender Routine dann auch steigern. Was mir auch immer wieder auffällt, dass wir seit 2012 viele gesetzliche Änderungen erlebt haben und erleben. Es wurden Zuschläge eingeführt, wir haben präventionsorientierte Leistungen, wir haben die Telemedizin und ich stelle dann immer wieder fest in den Fortbildungen, dass einigen Zahnärztinnen und Zahnärzten das gar nicht bekannt ist und die dachten, mache ich halt, aber da berechne ich doch gar nichts. Wir sollten schon in der Praxis darauf achten, ob Menschen einen Pflegegrad haben, weil wir dann Leistungen, präventionsorientierte Leistungen nach § 22a bringen können. Stichwort Mundgesundheitsstatus, Mundgesundheitsplan und Aufklärung. Wir sollten auch uns trauen, einen Kooperationsvertrag zu schließen, weil es einfach eine gute Möglichkeit ist, kooperativ mit Pflegeeinrichtungen strukturiert zusammenzuarbeiten. Und das hilft uns auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht.
Wie kann die Pflege motiviert werden, bei der Förderung der Mundgesundheit mitzuwirken?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil erst damit erreichen wir auch eine Nachhaltigkeit von dem, was wir tun. Also wir müssen unbedingt schauen, dass professionell Pflegende, aber auch pflegende Angehörige kompetent gemacht werden, sensibilisiert werden für das Thema der Mundgesundheit, dass sie auch lernen und wir sie dabei anleiten, wie sie die Mundpflege gut ausführen können, damit die Mundgesundheit aufrechterhalten bleiben und werden kann. Es gibt aktuell einen Expertenstandard zum Thema Mundgesundheit. Diese Expertenstandards, das sind professionell abgestimmte Leistungsniveaus in der Pflege und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch für die Mundgesundheit einen solchen Expertenstandard haben. Der wird dann im nächsten Jahr final veröffentlicht. Und immer wenn so ein Expertenstandard veröffentlicht wird, dann geht so ein Ruck durch die Pflege. Und da bin ich gespannt und auch optimistisch, dass wir hier mehr Aufmerksamkeit für das Thema bekommen. Wir haben von der Bundeszahnärztekammer Kurzfilme, die anschaulich zeigen, worauf kommt es an bei der Mundgesundheit in der Pflege. Wir haben den Pflegekalender, also das Handbuch der Mundhygiene der Bundeszahnärztekammer. Wir arbeiten gerade zusammen mit dem Steinbeiß-Zentrum 3D-Pflegeszenen, also dynamisch, digital, dreidimensional, wollen wir hier auf die wichtigsten Aspekte hinweisen. Aktuell entsteht auch eine Informations-, Schulungs- und Beratungsplattform im Internet mit vielen klinischen Bildbeispielen zu krankhaften Veränderungen, dass wir auch hier dem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken können. Unterm Strich würde ich aber auf jeden Fall sagen, es geht nur gemeinsam. Wir sollten uns als Zahnärztinnen und Zahnärzte einstellen, dass wir die betroffenen Menschen gut betreuen, dass wir aber auch ihr Umfeld gut anleiten, gut unterstützen. Und dafür haben wir auf der Homepage der Landeszahnärztekammer unter der Rubrik Zahnärzte viele Unterstützungsinstrumente für die Praxis, aber auch für das Unterstützungsumfeld eingestellt. Und ich möchte auch darauf verweisen, dass die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg ein reichhaltiges Angebot zu Fortbildungsangeboten im Bereich Alterszahnmedizin anbietet, damit wir alle uns auf dieses Thema gut für die Zukunft wappnen können.
Alles in allem, also mehr Chancen als Risiken. Vielen Dank. Das war's für heute mit unserem LZK-Podcast. Aber die Landeszahnärztekammer hat noch mehr interessante Themen für Sie. In der nächsten Folge erfahren Sie mehr über unsere Bemühungen für den zahnärztlichen Nachwuchs. Welche Unterstützung bietet die Kammer Studierenden der Zahnmedizin? Wie hilft die Kammer bei der Formulatur? Und warum macht es Sinn, freiwilliges Mitglied der Landeszahnärztekammer zu werden? Wir hoffen, wir hören uns wieder.